Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Es ist nicht mal einen Monat her, dass er ein parteiinternes Misstrauensvotum gerade so noch überlebt hat. Und schon damals raunten sie in den Parlamentshallen von Westminster, das sei nur ein Aufschub gewesen. In der Tat. Denn Großbritanniens Premierminister Boris Johnson steckt prompt in der nächsten tiefen Regierungskrise. Innerhalb weniger Minuten traten gleich zwei Minister seines Kabinetts zurück und dazu gleich zwei Zentrale. Zunächst Gesundheitsminister Sajid Javid und dann Finanzminister Rishi Sunak aus Protest gegen Johnsons Amtsführung. Das war nach einer ganzen Reihe von Skandalen wohl allgemein gemeint, hatte aber einen ganz konkreten Auslöser. Aus London, Sven Lohmann.
Er gehört zu Johnsons wichtigsten Mitarbeitern, Gesundheitsminister Javid. Er wolle jetzt mehr Zeit mit der Familie verbringen, sagt er, nachdem er vorher seinen Rücktritt eingereicht hatte. Weil er kein Vertrauen mehr habe in Boris Johnson und nicht mehr an seiner Seite stehen wolle. Ein Paukenschlag von gleich zweien. Auch Finanzminister Rishi Sunak lässt Johnson fallen. Er könne so nicht mehr weitermachen. Johnson hatte zuletzt wieder nicht die Wahrheit gesagt. Er hatte einen Parlamentsvertrauten eingestellt, obwohl dieser offenbar Männer sexuell belästigt hatte. Und Johnson das wusste und gewarnt wurde. Der Premierminister konnte sich nicht daran erinnern, dass ihm das 2019 gesagt wurde. Über Tage ließ Johnson dementieren, etwas gewusst zu haben, bis er sich heute plötzlich doch erinnern konnte. Es war ein Fehler, ihn einzustellen. Ich entschuldige mich. Rückblickend war es falsch. Unmittelbar nach Johnsons Interview wollten der Finanzminister und der Gesundheitsminister ihn nicht mehr unterstützen. Javid auch, wie er sagte, weil sich die Situation unter Johnsons Führung nicht ändern werde.
Annette Dittert in London. Ist es jetzt die Krise, die Boris Johnson diesmal nicht politisch überleben wird?
Ja, da würde ich in normalen Zeiten sagen, absolut. Jeder normale Minister, Premierminister hier hätte in einer solchen Situation, würde in einer solchen Situation zurücktreten. Inmitten einer Finanzkrise und einer Gesundheitskrise diese beiden wichtigen Minister zu verlieren und vor allem, wie er sie verloren hat, nämlich mit harten Vorwürfen, dass er die Partei nicht moralisch integer und dieses Land nicht moralisch integer führen kann. Das hätte für jeden anderen gereicht. Nicht so Boris Johnson. Er hat offenbar weiter vor, die Downing Street nicht freiwillig zu verlassen. In der letzten halben Stunde gingen eine Menge Kabinettsmitglieder ein und aus. Und den Gesundheitsminister, den hat er schon nachbesetzt mit Steve Barclay, seinem ehemaligen Stabschef, der eigentlich in der Downing Street für Ordnung sorgen sollte. Das hat nicht so ganz geklappt. Vielleicht hat er jetzt im Gesundheitsministerium mehr Glück. Das heißt, Johnson hält weiter an seinem Posten fest. Und die noch heute Nachmittag erwartete, am späten Nachmittag erwartete Rücktritt, der sieht erstmal aufgeschoben aus, aber eben nicht aufgehoben, denn jetzt ist mit diesen beiden Rücktritten wirklich die Partei im offenen Aufruhr. Die BBC hat gerade kommentiert, im Bürgerkrieg, und auf Dauer kann das eigentlich nicht gut gehen.
Dabei hat Johnson gerade erst ein Misstrauensvotum innerhalb der Tories überlebt und es gibt ja eigentlich die parteiinterne Regel, dass er jetzt erstmal Ruhe hat vor einer weiteren solchen Abstimmung bis zu einem Jahr. Ist er da also sicher?
Theoretisch ja, aber man kann diese Regel auch ändern und interessanterweise trifft sich das einflussreiche und wichtige Komitee, das diese Regel ändern kann, nun gerade morgen. Das ist ein Zufall, aber einer, der ihm gefährlich werden könnte, denn einige der Mitglieder dieses Komitees haben heute schon gesagt, dass sie durchaus diese Regel jetzt ändern wollen. Das wiederum würde dann bedeuten, dass ein zweites Misstrauensvotum jederzeit kommen kann. Und wie Johnson das in der jetzigen Situation eben mit loyalen Getreuen, die er jetzt nochmal ranzieht, die aber letztlich schon im Kampf um seine Nachfolge sind, wie er das wirklich retten und gewinnen will, das kann ich im Moment wirklich nicht sehen. Aber man soll eben auch bei Johnson vorsichtig sein. Er hat sich bislang als außerordentlich widerstandsfähig erwiesen.
Das stimmt. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Annette, danke für die Schilderung nach London. Ja, vermutlich würde sich der britische Premier wünschen, einen Schirm zur Abwehr all seiner Gegner und Skandale immer bereit parat zu haben. Der Schutzschirm, um den es jetzt allerdings geht, der soll weit mehr leisten, als nur einen Staatsmann zu verteidigen. Er soll vielmehr helfen, einen ganzen Staat und vor allem sein Energieversorgungssystem zu sichern, und zwar hier bei uns in Deutschland. Aufgespannt wohl erst einmal für Unternehmen, die immer teurer werdenden Rohstoffe wie Gas importieren und die jetzt in argen Schwierigkeiten stecken. David Zayons berichtet.
Gasimporteure wie das Energieunternehmen Uniper. Sie kaufen Gas beispielsweise in Russland ein und verkaufen es weiter. Ihre Einkaufspreise sind stark gestiegen. Die Abnehmer, zum Beispiel die Stadtwerke, haben aber langfristige Lieferverträge zu günstigeren Preisen. Peter Schäfer, Vorstand der Stadtwerke Essen, weiß, sollte ein großer Gaslieferant pleite gehen, müssten die Stadtwerke das fehlende Gas anderswo teurer nachkaufen.
Wir sind ja heute schon in der Situation, dass die Beschaffungskonditionen deutlich angestiegen sind und wir auch diese gestiegenen Preise nach und nach weitergeben müssen. Teilweise merken unsere Kunden das auch schon. Ein Ausfall großer Lieferanten wie der Uniper hätte sicherlich einen noch viel stärkeren Effekt zur Folge, dass die Gaspreise noch viel dramatischer ansteigen würden.
Die Bundesregierung will das verhindern. Eine Gesetzesänderung soll es dem Staat ermöglichen, von der Pleite bedrohte Gasversorger zu retten.
Wir werden nicht zulassen, dass wir einen systemischen Effekt im deutschen und europäischen Gasmarkt bekommen, weil dann Dominoeffekte eintreten und von einer Unternehmenspleite andere Branchen oder gar die Versorgungssicherheit insgesamt erfasst wird.
Unter den großen Gasimporteuren in Deutschland gilt Uniper als besonders gefährdet.
Es sind ja einige, die auch aus Norwegen Gas beziehen oder aus anderen Quellen. Also da kommt es sehr stark auf die Vertragsstruktur an. Offensichtlich ist es bei Uniper so, dass sie sehr stark an den russischen Gaslieferungen hängen und jetzt sehr kurzfristig hohen Liquiditätsbedarf haben.
Erst kürzlich hat die Bundesregierung beschlossen, dass Energieunternehmen Preiserhöhungen schneller an ihre Kunden weitergeben dürfen. Alternativ will sie es jetzt auch möglich machen, starke Preiserhöhungen gleichmäßig auf alle Gaskunden umzulegen.
Diese beiden Instrumente sind scharfe Schwerter, besondere Instrumente, die wir jetzt uns geben, die wir aber noch nicht nutzen wollen und die wir nur mit großem Bedacht anwenden würden.
Stadtwerkechef Schäfer findet das grundsätzlich richtig. Er warnt aber auch, all das nutze nicht viel, wenn es nicht genug Gas gibt.
Es wird uns in den nächsten Monaten weniger Erdgas als in der Vergangenheit zur Verfügung stehen. Und deswegen werden wir auch weniger Erdgas verbrauchen müssen.
In deutschen Wohnungen könnte es im Winter also ein paar Grad kälter werden als sonst, trotz aller Anstrengungen der Politik.
Und über die geplanten Maßnahmen der Politik habe ich am Abend mit Kerstin Andrehe gesprochen, der Vorsitzenden des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft in Berlin. Guten Abend, Frau Andrehe.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die Regierung hat einen Schutzschirm für ihre Unternehmen vorbereitet. Ist die Lage so dramatisch, dass der bald aufgespannt werden muss?
Naja, die Situation ist so, dass die Unternehmen ja Verträge haben und die Verträge fußen darauf, dass aus Russland Gas geliefert wird und dieses Gas dann weiter an die Versorger und dann an die Endkunden gegeben wird. Und die Problematik, die sich jetzt eben stellt und eventuell vermehrt stellt, ist, dass immer weniger Gas aus Russland kommt. Dann müssen die Importeure am Spotmarkt sehr teuer Gas nachkaufen, um ihren Lieferverpflichtungen nachzukommen. Und diese teuren Kosten durch die Ersatzbeschaffung, die können die Unternehmen nicht alleine tragen.
Das heißt, wenn die Gasversorger dann mit einem Schutzschirm stabilisiert werden müssen in dieser Lage, was wäre da Ihrer Ansicht nach die beste Variante? Mit Krediten oder gleich eine Beteiligung oder vielleicht dann auch mit Mitspracherecht der Regierung?
Also es werden ja im Wesentlichen erstmal die Importeure gestützt. Und in welcher Form die Regierung das macht und welche Erfahrungen sie aus der Wirtschafts- und Finanzkrise und aus zum Beispiel der damaligen Lufthansa-Rettung zieht, das muss die Regierung bewerten. Da gibt es verschiedene Instrumente. Da spricht auch für das eine oder für das andere etwas, aber dem möchte ich nicht vorweggreifen. Das ist wirklich klug zu prüfen, weil es geht am Ende immer auch um sehr viel Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und deswegen wird die Regierung da sehr genau hinschauen, wie sie diese Rettung vornimmt.
In der Tat, hier geht es um sehr viel Geld. Aber vorgesehen ist ja auch, dass die Energieunternehmen im Krisenfall die gestiegenen Preise an die Verbraucher weiterreichen dürfen. Rechnen Sie damit, dass das auch bald kommt?
Diese Preisweitergabe, in welcher Form auch immer, ob als Umlage oder was da an Instrumenten diskutiert wird, ist geknüpft an Bedingungen, noch nicht die Notfallstufe. Das wäre die letzte Stufe im Notfallplan, aber letztlich kurz davor. Also die Bundesnetzagentur muss erhebliche Störungen der Gaslieferungen erklären und dann kann die Bundesregierung diese Instrumente ziehen. Und es ist wichtig, dass wir diese Instrumente haben, weil wenn diese Preise vom Importeur, diese erhöhten Kosten, dann auch über die Versorger noch weitergegeben werden an die Kundinnen und Kunden, dann ist es eben total wichtig, dass die Versorger, also die Stadtwerke, die Energieversorgungsunternehmen hier nicht im Regen stehen gelassen werden. Das können sie nur nur wenige Tage stehen. Und deswegen muss insgesamt die Kette geschlossen bleiben zwischen Importeur, Versorger, Stadtwerk und Endkunde. Aber wichtig ist natürlich auch, dass die Regierung die Kunden, die Kundinnen, die Wirtschaft hier nicht im Regen stehen lässt. Und deswegen ist es klug, am Anfang bei den Importeuren und am Ende bei den Endkunden Schutzschirme aufzubauen und dazwischen die Versorger in den Blick zu nehmen, dass sie die Preise weitergeben können.
Aber eben wenn es so läuft, dass die Preise weitergereicht werden, dann landet es ja bei den Verbrauchern. Die Regierung will ja die finanziellen Auswirkungen für die Verbraucher auch mit einer Umlage dann abfedern. Wie kann das funktionieren?
Es ist richtig, am Ende muss das jemand bezahlen. Das, was von der Regierung über Bürgschaften nicht aufgegriffen werden kann. Und das sind dann die Endkunden. Das sind Kunden wie Sie und ich, das ist aber auch die Wirtschaft. Und dann ist es wirklich wichtig, dass die Regierung hier sehr, sehr fokussiert hinschaut, wer Unterstützung braucht und wer das eben auch nicht leisten kann. Die Umlage funktioniert im Prinzip nach einem Solidarsystem. Alle tragen ihren Teil dazu bei. Die erhöhten Ersatzbeschaffungskosten, die kriegsbedingt sind, die so keiner kalkulieren konnte, werden über eine solidarische Umlage, über alle Verträge verteilt. Und die Regierung muss wirklich zwingend dann nochmal schauen, wie das bei den Endkunden, wie das bei der Wirtschaft verkraftbar ist. Und wo es nicht verkraftbar ist, da muss die Regierung handeln.
Sie sagen es bleibt ja eine Unwucht zulasten der Verbraucher, denn die Unternehmen werden dann erstmal gerettet. Die Verbraucher zahlen die gestiegenen Preise, obwohl sie teilweise vielleicht günstigeres Gas beziehen eigentlich. Wo ist denn da die Balance?
Das wirkt seltsam, das ist richtig, aber versuchen Sie sich vorzustellen, dass die Versorger in die Knie gehen, dass die Stadtwerke in die Knie gehen. Das kann keiner wollen. Wir werden natürlich eine gesamtsolidarische Basis finden müssen, dass alle ihren Beitrag dazu leisten. Aber Versorger, kritische Infrastrukturen, das ist nicht mehr Konsumgut, sage ich mal, sondern das ist zwingend notwendig, systemfundamental, dass wir hier wirklich absichern, damit Versorgung gewährleistet ist. Keiner hat ein Interesse daran, unsere ganze Volkswirtschaft nicht, unsere Gesellschaft nicht, dass Stadtwerke, dass Versorger in die Knie gehen und ihrem Versorgungsauftrag nicht nachkommen können. Und deswegen ist so ein Instrument leider tatsächlich auch zu Lasten der Kundinnen und Kunden und der Wirtschaft, dann muss da nachjustiert werden, muss da die Regierung auch handeln und aufpassen, dass die Menschen das tragen können. Die Situation insgesamt ist nicht schön, sie ist schwierig und wir müssen alle gemeinsam schauen, dass wir da durchkommen.
Frau Andrae, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ja, nicht erst seit den Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Energieimporte und die damit steigenden Preise wird darüber diskutiert, wie noch mehr erneuerbare Energie bei uns produziert werden kann. Der Bundestag einigte sich heute auf ein Gesetzespaket zum Ökostromausbau, in dem unter anderem die Genehmigungsverfahren für Windräder, für Solarkraft erleichtert werden sollen. Es geht auch darum, wie die Anlagen zusätzlichen Nutzen bringen könnten. Etwa Solarmodule, die nicht nur Strom liefern, sondern in der Landwirtschaft etwa auch noch als schützendes Dach für Getreide oder Obst dienen. Christian Kretschmer war für uns mittendrin in Gelsdorf in Rheinland-Pfalz, wo getestet wird, wie gut eine solche Partnerschaft sein kann.
Apfelbäume unter Strom. Auf rund 3000 Quadratmetern wird hier erforscht, wie Obstbau und Photovoltaik zusammenpassen. Agri-PV heißt die Technik auf der Anbaufläche von Christian Nachtwey im Norden von Rheinland-Pfalz. Seine Apfelbäume müsse er ohnehin überdachen, sagt der Obstbauer. Wegen des Klimawandels, Starkregen und Hagel nehmen zu.
Der Gedanke war ganz klar, wir brauchen Kulturschutz, den müssen wir realisieren. Und wenn wir den wirklich kombinieren können mit Solarstromerzeugung, die uns am Feld dann auch zur Verfügung steht oder eingespeist werden kann, dann haben wir natürlich ganz klar einen schönen Synergieeffekt, der nutzbar ist, der uns einen Vorteil bringt und der, ich glaube, in der Gesamtbetrachtung sehr, sehr positiv ist.
Die Solarpaneele sind semitransparent, lassen etwa 50% des Sonnenlichts durch. Ähnlich wie die ganz gewöhnliche Folienüberdachung nebenan. Unter der Agri-PV-Anlage wurden 8 Apfelsorten neu angepflanzt, um zu begutachten, wie sie sich entwickeln.
Der Blattstand sieht auch gut aus.
Gartenbauingenieur Jürgen Zimmer begleitet das Forschungsprojekt aus agrarwissenschaftlicher Perspektive.
Im Moment sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung der Bäume und auch der Früchte. Es ist aber auch nicht anders zu erwarten. Wir haben voriges Jahr erst im Mai gepflanzt und das ist eigentlich so der Stand, den wir auch außerhalb der Agri-PV erwartet hätten.
Bei Beerenarten wie Himbeeren oder Heidelbeeren habe sich Agri-PV schon bewährt, sagt Zimmer. Im Getreideanbau wie auch bei den Äpfeln brauche es noch mehr Forschung. Das Projekt hier läuft noch 4 Jahre. Noch wird der Strom, den die Anlage erzeugt, nicht eingespeist, wegen Lieferschwierigkeiten wichtiger Bauteile. Doch schon jetzt versorgt sich der Hof zu einem großen Teil mit Strom aus Solarenergie, etwa für den Betrieb der Apfelsortieranlage. Im Herbst soll dann auch der Strom der Agri-Photovoltaik genutzt werden.
Für die Agri-Photovoltaikanlage ist eine Volleinspeisung gedacht, die dann quasi der Allgemeinheit zur Verfügung steht und somit aufgrund der Anlagengröße ca. 50 Haushalte mit Strom versorgen können.
Das Potenzial für die Energieversorgung ist groß, finden auch Solarwissenschaftler.
Wir waren ja eben in der Anlage und sieht alles super aus.
Das Team von Max Tromsdorf koordiniert das Forschungsprojekt auf dem Obsthof. Er sagt, 4% der landwirtschaftlichen Fläche Deutschlands würden ausreichen, um das Land mit Strom zu versorgen. Dafür brauche es aber bessere Rahmenbedingungen.
Eine konkrete Hürde, die wir aktuell sehen beim Ausbau der Agri-PV, sind die Genehmigungsverfahren, die beim Bau solcher Anlagen involviert sind. Dort sehen wir die Möglichkeit, dass man durch vereinfachte Genehmigungsverfahren für Agri-PV, gerade bei kleinen Anlagen unter 2 Hektar beispielsweise oder auch beispielsweise im Gartenbau, hier den Ausbau voranbringen, gerade zusammen mit landwirtschaftlichen Betrieben, weil das sind eben vor allem die kleineren Anlagen, die dort auch von den Betrieben bewirtschaftet werden können.
Energiewende und Nahrungsmittelproduktion. Die Beteiligten hier sind optimistisch. Agri-PV kann ein Zukunftsmodell sein, um doppelt zu ernten.
Und wir schauen auch heute wieder auf den Auslöser für all diese Verrenkungen, um Energie für alle hierzulande bezahlbar halten zu können, den Krieg in der Ukraine. Sie hier haben buchstäblich einen anderen Blick darauf als der Rest der Welt. Die 3 russischen Kosmonauten, die gerade in der internationalen Raumstation ISS um die Erde kreisen und hier mit der Flagge der selbsternannten pro-russischen Separatistenrepublik Luhansk posieren. Beifall aus dem All also für die Eroberung von Lysychansk, der letzten größeren Stadt in der Region Luhansk, die die ukrainische Armee noch gehalten hatte. Nun dürften sich die russischen Angriffe auf die andere Separatistenregion im Donbass konzentrieren, auf Donetsk. Sabine Krebs berichtet.
Lichterloh brennt es hier in Slowjansk im Osten der Ukraine. Der zentrale Marktplatz ist getroffen worden. Diese Bilder, veröffentlicht von einer internationalen Nachrichtenagentur, sollen den Ort nach den russischen Angriffen zeigen. 2 Menschen sind getötet und mehrere verletzt worden. Die Stadt gilt unter Beobachtern als nächstes mögliches strategisches Ziel der russischen Streitkräfte im Donbass. Das ist Völkermord, um den Menschen Angst zu machen, damit sie fliehen. Die Kämpfe konzentrieren sich derzeit in der Region Donetsk vor allem auf die Städte Slowjansk und das etwa 20 Kilometer entfernte Kramatorsk. Hier werden Verletzte versorgt und verlegt. Präsident Zelensky zur aktuellen Situation. Der Feind terrorisiert weiterhin in den Grenzgebieten von Sumy, in Kharkiv und im Donbass. Unsere Streitkräfte schlagen zurück, erhöhen den Druck und zerstören jeden Tag das Offensivpotenzial der Besatzer. Wir müssen sie besiegen. Es ist eine schwierige Aufgabe, die Zeit und übermenschliche Bemühungen braucht. Bilder aus dem Ort Lysychansk, die jetzt vom russischen Staatsfernsehen verbreitet werden, gelegen in der Nachbarregion Luhansk, lange umkämpft. Am Wochenende hatte Russland die Einnahme verkündet. In dem Material des Staatsfernsehens bedanken sich die Bewohnerinnen. Danke, Jungs, für alles, für den Frieden, Gesundheit. Beschützt uns. Nur ohne Tote, bitte. Wir haben lange auf euch gewartet. Sehr. Mit dem Fall von Lysychansk ist die Region Luhansk quasi fest in russischer Hand. So wie hier rechnen sie nun auch in der Region Donetsk mit weiter harten Kämpfen.
Man wolle das Land entnazifizieren. Diese Behauptung war einer der Vorwände für den russischen Überfall auf die Ukraine. Dass dann die russischen Raketen auch Orte trafen und beschädigten, wie das Holocaust-Gedenk, die Gedenkstätte Drobizkija bei Charkiw, also Orte, die an die erwiesenen Massaker der Nazis in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg erinnern, das war schon äußerst zynisch. Eine geradezu bittere Weiterdrehung bekommt das nun durch die Tatsache, dass einige ukrainische Juden, die damals vor den Nazis geflohen sind, nun wieder fliehen mussten, aber ausgerechnet in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Nadine Bader hat sie getroffen.
In Sicherheit in Berlin. Für die beiden keine Selbstverständlichkeit. Vor 3 Monaten sind sie aus dem ukrainischen Dnipro hierher gekommen, in die Pflegeeinrichtung im Haus der Parität. Flucht und Krieg, eine Erfahrung, die Winjamin Jirach-Milewitsch schon einmal gemacht hat. Im Zweiten Weltkrieg musste er als Kind vor den Nazis nach Sibirien flüchten. Krieg ist nicht nur Mord. Aus meiner Sicht ist es deutlich schwieriger, die Folgen des Kriegs zu verarbeiten. Hunger, Zerstörungen. Und uns macht Angst, dass sich das wiederholt. Ende März wurde Jirach-Milewitsch mit seiner Frau nach Deutschland gebracht, organisiert von der jüdischen Hilfsorganisation JDC gemeinsam mit der Claims-Konferenz. Eine beschwerliche Reise für den 84-jährigen Holocaust-Überlebenden, der sein Land nur schweren Herzens verlassen hat. Dass sie nun in Deutschland sind, dem Land, das einst so großes Leid verursacht hat, damit hätten sie nicht gehadert, sagen die beiden, auch weil sie schon vor 30 Jahren zu Besuch bei Freunden in Berlin waren. Wir hatten keine Zweifel, dass alles in Ordnung sein wird. Wir fühlen die Wärme, mit der wir umgeben sind. Doch ihre Sorgen sind groß. Jeden Tag verfolgen sie die Nachrichten aus der Ukraine, wo ihre Kinder zurückgeblieben sind. Sobald es geht, möchten sie zurück in ihr Land. So geht es auch anderen Holocaust-Überlebenden aus der Ukraine, die nach Deutschland gekommen sind. Wie Olena Frischermann. Beim Besuch von Gesundheitsminister Lauterbach berichtet die 84-Jährige, wie dankbar sie sei, in Sicherheit zu sein, auch wenn sie Kiew eigentlich nicht verlassen wollte. Es hat 2 Tage gedauert, bis ich überredet wurde. Mir wurde gesagt, dass 70 Menschen aus der gesamten Ukraine, Holocaust-Überlebende, gemeinsam zusammenwohnen werden. Und jetzt sind wir in kleinen Gruppen verteilt und untergebracht. Auch weil viele der anderen nicht so rüstig sind wie sie, fühlt sie sich jetzt manchmal einsam. Und dennoch, den Glauben an das Gute hat Olena Frischermann nicht verloren. Trotz Krieg und Flucht als Kind und nun noch einmal in hohem Alter. Ich lächle und lächle den Menschen entgegen. Ich versuche immer positiv zu sein. Ich verstehe nicht, warum man gewalttätig und brutal sein muss. Man kann doch das Leben wunderbar ohne Gewalt leben. Vor allem eines wünscht sie sich: Frieden in ihrem Land.
Erinnern Sie sich noch an dieses Geräusch? Die Melodie der Langsamkeit, die einen umsäuselte, wenn man rein wollte, ins Internet. Was nicht so einfach war damals in den 90er Jahren, weil der Weg über solche Modems und analoge Festnetztelefone schon mal die Länge einer Tagesthemensendung dauern konnte. Natürlich hat sich seitdem viel verändert. Das weltweite Netz ist größer und die Internetkonzerne sind immer mächtiger geworden. Deshalb hat das Europäische Parlament heute nun 2 Gesetze verabschiedet, mit deren Hilfe besonders Online-Konzerne und deren Plattformen besser kontrolliert werden können. Die Regeln sollen die digitalen Dienste verpflichten, strenger gegen Hass und Hetze vorzugehen und für mehr Wettbewerb zu sorgen. Welche Auswirkungen das auch für kleinere Firmen hat, berichtet Bettina Scharkus.
Ja, guck mal, und sowas ist jetzt heiß begehrt.
Heiß begehrt die Ware der Firma Schukat Electronic. Halbleiter, Platinen, Mikrochips stellt der mittelständische Betrieb her. In der Firma stehen die Bänder nicht still und einkaufen können die Geschäftskunden auch rund um die Uhr. Auf der Homepage des Unternehmens. Doch die Firma konkurriert damit mit Internetriesen wie Amazon. Die bieten ähnliche Elektronik. Edith Schukat wünscht sich, dass diese Dominanz im Netz endlich eingeschränkt wird.
Wir erhoffen uns dadurch, dass wir mehr Markttransparenz haben, dass jeder mehr Markttransparenz hat. Und das bedeutet für uns natürlich auch, dass wir dort besser unsere Produkte platzieren können im Markt und mehr Waffengleichheit haben mit großen Anbietern.
Die Regeln für Internetkonzerne sollen neu geschrieben werden, so will es das Europaparlament. Mit fraktionsübergreifender Mehrheit stimmen die Abgeordneten dafür, marktbeherrschende Digitalunternehmen wie Google und Amazon strenger zu kontrollieren.
Künftig wird nicht mehr die Europäische Kommission diesen Unternehmen hinterherrennen müssen, um ihr Fehlverhalten nachzuweisen und möglicherweise auch vor Gericht zu beweisen, sondern künftig werden die Unternehmen selber gezwungen sein, ihre Verhaltensweisen, ihre Algorithmen zu erklären und sicherzustellen, dass sie wettbewerbskonform funktionieren.
Verstoßen die Internetgiganten gegen die neuen Regeln der EU, drohen drastische Geldstrafen. Bis zu 10% des weltweiten Jahresumsatzes können fällig werden. Damit sind auch Grüne und Linkspartei einverstanden.
Ja, je mehr die großen Monopole an dieser Stelle an die Leine gelegt werden, desto besser ist es natürlich für kleine, innovative Start-ups, für mittelständische Unternehmen auf dem Markt auch standhalten zu können im Wettbewerb. Von daher begrüße ich einige der Regelungen.
Mehr Schutz für regionale Anbieter, für Verbraucherinnen und Verbraucher im Netz und die EU will auch härter gegen Hass, Hetze und Propaganda in den sozialen Medien vorgehen. Jahrelang waren digitale Plattformen kaum zu kontrollieren. Damit soll jetzt Schluss sein.
Denn auch in der digitalen Welt gilt, was offline nicht erlaubt war, muss online verboten sein.
Wie das neue Internetrecht sich tatsächlich auf das reale Leben auswirken wird, das wird sich frühestens im nächsten Jahr zeigen, wenn die ersten Teile in nationales Recht umgesetzt werden. Es ist auf jeden Fall ein Anfang, um Ordnung zu schaffen in den Räumen und Regalen der digitalen Welt.
Und wie am Anfang erwähnt, wird in den beschlossenen Online-Gesetzen auch ein strenges Vorgehen gegen Hass und Hetze im Netz vorgeschrieben. Dazu hat der Leiter der ARD-Rechtsredaktion Frank Bräutigam vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Grundgesetz für das Internet. Mit so großen Begriffen wäre ich eher zurückhaltend. Aber immerhin geht die EU mit den Gesetzespaketen wirklich jede Menge Baustellen an. Auch den EU-weiten Kampf gegen Hasskriminalität im Netz, für mich eines der wichtigsten Themen. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Diesen Satz hört man dazu aus der Politik immer wieder. Das ist eine Binsenweisheit. Was im realen Leben illegal ist, ist es auch im Netz. Das war schon immer so. Praktisch viel wichtiger ist ja, ob und wie das Recht auch durchgesetzt wird. Wie kommt die krasse Beleidigung wieder aus dem Netz? Wird der Urheber des Gewaltaufrufs bestraft? Ich kann jedes Opfer verstehen, das heute erstmal genau beäugt, was die EU da beschlossen hat. Ein zentraler Punkt ist: die EU-weite Pflicht, dass die Konzerne strafbare Inhalte auf ihren Plattformen, Beleidigungen oder Verleumdungen löschen und melden müssen. In Deutschland sind solche Löschpflichten für die großen Netzwerke übrigens nichts Neues. Es gibt sie schon seit ein paar Jahren. Für mich insgesamt ein richtiger Weg, auf dem man sensibel dafür bleiben muss, wenn Konzerne darüber entscheiden, was noch unter die Meinungsfreiheit fällt und was nicht mehr. Illegale Inhalte zu löschen ist ohnehin nur ein Mittel. Das andere ist, die Urheber zu bestrafen. Dafür sind weiterhin die nationalen Behörden zuständig. Ob schärfere deutsche Gesetze mit höheren Strafen wirklich abschrecken, da habe ich so meine Zweifel. Was wirklich abschrecken könnte, ist das Risiko, entdeckt zu werden, dass auf einmal der Staatsanwalt vor der Tür steht. Justiz und Polizei brauchen dafür vor allem mehr Personal, speziell für diesen Bereich. Und jede einzelne Anzeige muss wirklich ernst genommen werden. Wenn sich diese beiden Punkte nicht weiter verbessern, bleiben die Sätze vom nicht rechtsfreien Raum bloße Sonntagsreden.
Die Meinung von Frank Bräutigam. Die 30 Staaten der NATO müssen den Beitrittsvertrag mit Schweden und Finnland zwar noch ratifizieren, aber ein wichtiger Schritt Richtung Mitgliedschaft der beiden Länder wurde heute gemacht. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Konstantin Schreiber.
In Brüssel unterzeichneten die Botschafter der NATO-Staaten die Beitrittsprotokolle. Finnland und Schweden hatten wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine ihre militärische Neutralität aufgegeben. Generalsekretär Stoltenberg sprach von einem historischen Moment. Mit 32 Nationen werde das westliche Verteidigungsbündnis noch stärker, während es die größte Sicherheitskrise seit Jahrzehnten bewältigen müsse. Der Euro verliert rasant an Wert. Die europäische Währung ist heute gegenüber dem US-Dollar auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gefallen. Den Grund sehen Expertinnen und Experten in der Gaskrise. Mehr dazu von Sami Ibrahim an der Frankfurter Börse.
Während in den USA die Zinsen zuletzt kräftig gestiegen sind, bleiben sie im Euroraum niedrig. Investoren schichten deshalb in den Dollar um. Und anders als in Europa droht den USA wegen der Energieknappheit kein so schwerer Wirtschaftsabschwung. Seit Anfang des Jahres befindet sich der Euro deshalb im Sinkflug. Mit heute etwas über einem Dollar 0,2 ist er so schwach wie zuletzt 2002. Das kommt zur Unzeit. Der Einkauf von Gas oder Öl auf den internationalen Rohstoffmärkten wird deshalb für Versorger noch teurer als ohnehin schon. Rohstoffe werden in Dollar abgerechnet. Der schwache Euro wirkt als zusätzlicher Preistreiber. Es sind Mehrkosten, die am Ende bei den Verbrauchern landen dürften.
Aufgrund der extremen Trockenheit im Norden Italiens hat die Regierung den Notstand für 5 Regionen ausgerufen. Damit können Sofortmaßnahmen angeordnet werden, wie etwa die Rationierung von Wasser. Betroffen sind die Gebiete um den Fluss Po. Dort herrscht derzeit die stärkste Dürre seit 70 Jahren mit verheerenden Auswirkungen für die Landwirtschaft. Die Regierung kündigte zudem gut 36 Millionen Euro Soforthilfe an.
Jetzt sind es nur noch 2 Spiele, die sie von einem Sieg in Wimbledon trennen. Und das wäre wahrlich eine absolute Sensation. Heute jedenfalls triumphierte die 34-jährige Tatjana Maria im Viertelfinale des berühmtesten Tennisturniers der Welt. Noch nie zuvor in ihrer gesamten Karriere hatte sie in einem Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers gestanden. Und heute nun ausgerechnet in einem deutsch-deutschen Duell gegen die bislang ebenso grandios aufspielende Jule Niemeyer. Und es gab Hochspannung bis zum Schluss. Ralf Scholt.
Tatjana Maria musste für ihren Erfolg hart kämpfen, denn zu Beginn war Jule Niemeyer mit ihrem aggressiven Spiel dominierend. Die junge Dortmunderin gewann den ersten Satz mit 6:4. In der Folge Tatjana Maria aber immer sicherer und bestimmte den zweiten Durchgang mit ihrem variablen Spiel. Maria schaffte den Satzausgleich in einer hochklassigen Partie mit 6:2. Beide zeigten spektakuläres Tennis mit Surf and Volley, Stops und Kunstschlägen. Das Publikum begeistert. Tatjana Maria beflügelt durch den Satzausgleich, dann einen Hauch konsequenter in ihrem Spiel. Die 34-jährige zweifache Mutter ließ Jule Niemeyer laufen und die machte Fehler. So auch beim Matchball nach 2 Stunden 17 Minuten. 4:6, 6:2 und 7:5 für Maria. Großer Jubel auch bei ihrem Ehemann Charles Eduard.
Vor einem Jahr habe ich meine zweite Tochter auf die Welt gebracht und habe für mein Comeback sozusagen trainiert. Und jetzt bin ich im Halbfinale in Wimbledon. Das ist unglaublich.
Ich glaube, wir haben beide alles gegeben, haben beide alles auf den Platz gelassen heute. Und da muss ich auch Tadek Respekt zollen heute für die Leistung und dass sie das am Ende so solide durchgespielt hat.
Der Sieg gegen Jule Niemeyer und der Einzug ins Halbfinale sind für Tatjana Maria der bisher größte Erfolg ihrer langen, bewegten Karriere.
Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt macht Sven Plöger noch seinen Aufschlag mit dem Wetter, bei dem hoffentlich Urlauber und Landwirte punkten können.
Ja, Ingo, das ist tatsächlich ein bisschen so, dass am Donnerstag ein paar Schauer unterwegs sind, morgen aus Nordwesten auch ein bisschen Regen kommt. Das ist ja das Wichtige für die Landwirtschaft und für den Urlauber. Vor allen Dingen im Süden Deutschlands wird es weiterhin warm bleiben und die Sonne scheint zwischendurch auch immer. Also ist für alle ein bisschen was dabei und angesichts dessen, was man da gerade wieder aus der Po-Region ja schon seit Tagen hört mit dieser unglaublichen Trockenheit, sind wir noch gut dran, wenn es auch weiterhin viel zu trocken ist. Und wenn man sich in Europa umschaut, auch andere Dinge sieht, auch tagelang habe ich immer wieder erwähnt, die große Hitze in Skandinavien. Hier schauen wir mal auf Finnland seit Jahresbeginn, der Temperaturverlauf. Sie sehen hier die Höchsttemperaturen. Das sind die bisherigen Rekordhöchsttemperaturen. Hier ist man jetzt Ende Juni, Anfang Juli für Finnland. Und Sie sehen, dass wir da ganz oben sind. Diese Hitzewelle ist erkennbar, oft über 30 Grad. 4 neue Rekorde Ende Juni, Anfang Juli. Und deswegen ist auch die Ostsee so warm. Schauen Sie mal auf die Abweichungen der Ostseetemperaturen. Die liegen hier in der westlichen Ostsee bei 2 bis 4 Kelvin. Kelvin, das hat die gleiche Schrittweite wie Grad Celsius, wird aber immer bei Abweichungen in der Meteorologie genutzt. Und hier liegen wir weitestgehend bei 4 bis 8 Kelvin. Das sind Temperaturen von rund 20 Grad oder ein bisschen drüber. Und damit stellt die Ostsee natürlich sehr viel Wasserdampf auch zur Verfügung. Wir schauen ganz schnell auf den Wetterablauf. Bei uns im Moment Schauer zwischen Thüringen und Sachsen am Erzgebirge, am Alpenrand und ganz im Norden. Das wird erstmal nachlassen. Morgen dann kommt eine Warmfront langsam rein. Aus Westen wird es dann wolkiger werden. Später setzt auch dieser eben von mir angesprochene Regen ein. Im Süden wechselnd oder nur leicht bewölkt. Temperaturen morgen früh. Wenn man wirklich in die Eifeltäler geht, da ist es frisch bis 6 Grad. Und in der Lausitz, da sind es dann teilweise 15 Grad, gilt auch für den Spreewald. Alle anderen dazwischen morgen Nachmittag in Bayern und Baden-Württemberg 24 bis 26, sonst 17 bis 23 Grad. Und ganz kurz noch die Aussichten. Am Donnerstag dann das wechselvolle Geschehen mit Schauern. Freitag wieder die Beruhigung im Südwesten bis 26 Grad und damit am wärmsten, Ingo.
Spielsatz und Sieg, Sven Plöger. Vielen Dank. Soweit die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Film Kalt ist die Angst. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da, dann in der Halbzeit des Eröffnungsspiels der Frauenfußball-Europameisterschaft. Ich wünsche noch einen schönen Abend und bleiben Sie weiterhin zuversichtlich.